Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich will beten, bevor wir das Wort Gottes öffnen, bevor wir es lesen. Und die Kinder dürfen auch gehen, vielleicht 3 bis 7. Vielleicht bete ich auch gleich für die Kinder und dann könnt ihr runter. Stehen wir nochmal auf. Ihr müsst ein bisschen noch sitzen, von daher ist es gut. Jesus Christus, du bist unser Herr, du bist der Inhalt des Evangeliums, du bist der Inhalt unseres Glaubens, du bist, den wir brauchen, auf den wir angewiesen sind. Jesus Christus, das Evangelium von dir ist ein Geheimnis. Wenn es kein Geheimnis wäre, hätte die Welt es erkannt, hätte die Welt dich gesehen, hätte die Welt dich angenommen, hätten die Obersten und die Könige hätten dich nicht gekreuzigt. Du wärst angenommen, wenn es kein Geheimnis wäre. Aber es ist ein Geheimnis, es bedarf der Offenbarung. Es bedarf, dass du dich uns offenbarst. Und um diese Gnade bitte ich dich. Um diese Gnade bitte ich dich für uns als Gemeinde. Um diese Gnade bitte ich dich für diesen Tag. Um diese Gnade bitte ich dich jetzt für die Kinder, für die Kinderstunde, für die Mitarbeiter, die das leiten, die von dir weitererzählen, für heute hier oben. Jesus Christus, offenbare dieses Geheimnis, offenbare das Evangelium, dass wir die Herrlichkeit darin sehen, dass es uns Freude, mit Freude erfüllt, mit Glauben erfüllt, mit Dankbarkeit erfüllt. Ich bitte dich um dieses Wunder. In deinem Namen, Jesus. Amen. So, jetzt können die Kinder runter. Wie gesagt, alle anderen haben jetzt noch die Gelegenheit, sich den Kindern anzuschließen. Wir beschäftigen uns mit dem Inhalt des Glaubens, wir beschäftigen uns mit dem Inhalt des Evangeliums. Was ist rettender Glaube? Was macht Glauben aus? Ausgehend von Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 15, der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, der gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was ist Inhalt dieses Glaubens? Was bedeutet an das Evangelium zu glauben? Was glauben wir? Was ist das Evangelium? Dass Evangelium eine gute Nachricht ist, ich denke, es ist schon den meisten durchgedrungen. Also das Evangelium, diese Nachricht ist eine gute Nachricht. Das ist was Gutes für uns. Und was ist das Gute, was wir darin glauben? Das ist mein Anliegen, euch dazu zu stellen, euch daran zu erinnern. Wenn es vielleicht für den einen oder anderen aber auch neu zu entfalten und eben Glauben zu wecken und Glauben aber auch zu stärken. Die gute Nachricht ist, dass das Erlösungswerk Jesu Christi im Wesentlichen drei unserer Grundprobleme gelöst hat. Das erste Grundproblem ist die Macht der Sünde, unter der wir stehen. Paulus entfaltet das in dem Römerbrief in einer herrlichen Weise und sagt, dass ab dem Moment, wo der Mensch Gott verleugnet hat, ab dem Moment, wo der Mensch Gott verworfen hat, ihn als den Schöpfer verworfen hat, ihm nicht dafür gedankt hat, dass er die Welt gemacht hat und in den Menschen selbst und ihm nicht die Ehre und die Anbetung gebracht hat, Gott den Menschen sich in diese Überlegungen und in diese Sünde dahingegeben hat und ab diesem Moment der Mensch unter der Macht der Sünde verkauft ist. Er steht darunter, ob er will oder nicht und dementsprechend lebt er unter dieser Macht und dementsprechend hat das Auswirkungen, nämlich den Tod. Und das Grundproblem, dass der Mensch eben unter dieser Macht der Sünde steht. Die Lösung dieses Problems ist in Jesus Christus, dass er dieser Sünde und dieser Macht gestorben ist und uns mit in den Tod hineingenommen hat und somit uns gerettet hat von dieser Macht. In Jesus Christus sind wir befreit worden von der Macht der Sünde. Wir sind nicht mehr unter dieser Herrschaft. Wir sind nicht mehr versklavt unter die Sünde. Wir müssen nicht mehr das tun, was sie uns diktiert. Mögen wir das glauben? Mögen wir das glauben, mögen wir das verstehen, denn das würde Auswirkungen haben, mehr und mehr auf unser persönliches Leben. Die Schwierigkeit liegt darin, dass uns das Sichtbare und andere Umstände etwas anderes vorgaukelt und dass der Feind sehr gerissen ist und sehr ganz genau weiß, wie er uns diese Wahrheit verschleiert und uns das nicht glauben lassen möchte, weil er weiß, welche Auswirkungen das hat. Und dementsprechend leben wir immer noch in einem Verständnis und Glauben. Nein, wir sind noch verkauft unter die Macht der Sünde, solange wir auf dieser Erde sind. Und wir müssen sündigen. Wir müssen. Nicht, Ich rede nicht von können, das können wir sehr gut, sondern wir müssen, wir haben keine andere Wahl. Ich habe ja keine andere Wahl, ich muss ja so reagieren. Ich bin ja noch hier auf dieser Welt. Und das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge des Teufels. In Jesus Christus hat uns frei gekauft. Frei gekauft von der Herrschaft, von der Macht der Sünde. Das ist die gute Nachricht. Nun müssen wir das glauben und dementsprechend müssen wir uns auch so verhalten. Darüber haben wir uns eine Weile nachgedacht. Das Bild ist für mich immer noch, dass wenn mit dem Hund, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, deswegen nur ganz kurz, das Bild ist für mich das Beispiel eines Hundes. Wenn ich einen Hund habe und ich ihn als Welpen gekriegt habe und mit dem aufgewachsen bin und immer gestreichelt und er kennt meine Stimme und meinen Geruch und alles und nach einer Weile, wenn es groß geworden ist, wenn ich sage, oder ich sag's nicht oder so, wenn ich pfeife, dann hört er mein Pfeifen, kommt angerannt, wedelt mit dem Schwanz, er kennt mich, meine Stimme, mein Pfeifen und all das und dementsprechend reagiert er. Und dann gab es einen Moment, da kam mein Nachbar und sagt, Wille, ich will diesen Hund haben, ist so süß. Und aus welchem Grund auch immer, ich habe es ihm verkauft, ich habe es ihm abgegeben. Wir haben einen Vertrag unterschrieben und auf diesem Vertrag steht, dieser Hund gehört nicht mehr mir, sondern einem anderen. Und jetzt ist das Bild folgendes. Dieser neue Besitzer läuft mit dem Hund und spazieren auf der einen Straßenseite, auf der anderen Straßenseite laufe ich. Und ich sehe meinen alten Hund und ich denke, das ist mein alter Hund. Und dann mache ich... Was glaubt ihr, was passiert? Dieser Hund beginnt zu wedeln und sich zu freuen und rennt rüber. Und da muss der Neubesitzer sagen, nein, nein, zurück, zurück, du gehörst mir, du musst nicht mehr auf ihn hören. Und die ganze Aufgabe des neuen Besitzers ist, ihn jetzt beizubringen, auf seine Stimme zu hören, auf sein Pfeifen kennenzulernen, seine Befehle zu verstehen. Und das braucht eine Weile, das braucht eine Zeit, denn dieses andere Pfeifen ist so drin in unserem Denken, in unserem Verständnis, das löst in uns bestimmte Mechanismen aus. Aber wenn ich nicht weiß, dass da ein Besitzwechsel stattgefunden hat und dass ich umlernen muss, umdenken muss, dass ich eine neue Stimme verstehen, kennenlernen muss, das Reden Gottes kennenlernen muss, dann, wenn ich das nicht weiß, dann werde ich denken, nein, sobald es pfeift, muss ich laufen. Und die gute Nachricht ist, wir müssen nicht laufen. Die gute Nachricht, befreit von diesem alten Besitzer. Wir haben einen neuen Herrn und einen neuen Erlöser. Und das ist die gute Nachricht. Wir wurden befreit von der Macht der Sünde. Das Zweite ist, die Sünde hat dann eine Macht und eine Kraft, wenn es ein Gesetz gibt. Das haben wir das letzte Mal uns angeschaut. Da ohne Gesetz kann die Sünde an uns nicht wirken, kann die Sünde uns nicht verführen, kann die Sünde uns nicht überführen und vor allem am Ende auch nicht anklagen. So wo es kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Sünde. In dem Sinne Sündenübertretung. Nicht, dass die Sünde nicht da wäre, nur weiß sie sich nicht als die Sünde, weil sie keine Grundlage dafür hat. Aber das Gesetz kam daneben hinzu, sagt Paulus. Warum? Damit die Sünde umso deutlicher wird. Aus welchem Grund? Damit du und ich begreifen, ich bin ein Sünder, ich brauche Erlösung. Das Gesetz hat ein Ziel, dich und mich zu überführen, dir und mir zu zeigen, du brauchst Erlösung. Das ist das Ziel vom Gesetz. Du brauchst Christus. Denk, schau mal, so bist du. Du bist abgrundtief sündig. Und wisst ihr was? Das will der Mensch nicht wahrhaben, das akzeptiert er nicht. Naja, hier ein paar Marken habe ich schon. So, aber grundsätzlich, so schlecht bin ich doch gar nicht. Passiert immer dann, wenn wir in Diskussionen hineinkommen. Passiert immer dann, wenn bestimmte Themen auf den Tisch kommen. Passiert immer dann, wenn wir überführt werden. Dann verteidigen wir uns. Dann rechtfertigen wir uns. So schlecht auch gar nicht. Gott gibt uns das Gesetz, damit wir merken, wie abgrundtief verdorben wir sind und wie hässlich die Sünde ist. Und das hat ein Ziel. Und das Ziel ist Buße. Dass wir zu Buße kommen, dass wir unsere Schuld bekennen und so ist er treu und gerecht und reinigt von unserer Sünde. In Jesus Christus aber sind wir befreit worden vom Gesetz. Sonst wer unter dem Gesetz ist, ist permanent unter der Sünde und ist somit unter dem Tod. So, um die Herrschaft und die Macht des der Sünde sich zu entziehen, muss auch das Gesetz wechseln. Wenn das Gesetz da ist, kann die Sünde permanent uns immer noch angreifen. Jesus befreit uns vom Gesetz. Das ist auch die zweite gute Nachricht im Evangelium. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Darf ich euch das vorlesen, damit ihr mir das glaubt, wenn ihr es noch nicht glaubt. Römer Kapitel 7, Nee, Kapitel 6. Kapitel 6, 14 bis 15. So, das sagt die Schrift. Wenn wir uns bibeltreu nennen, dann müssen wir der Schrift glauben, was da drin steht. Vers 14, Kapitel 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Liebe Geschwister, ist uns bewusst, dass wir wählen, entweder Gesetz oder Gnade. Wir können nicht sagen, Gesetz und Gnade hätte ich gern auch. Entweder Gnade oder Gesetz. Oder ist es Gesetz oder Gnade. Beides geht nicht. Weil Gesetz ist nicht Gnade. Und Gnade ist nicht Gesetz. Wir können nicht beides haben. So müssen wir uns entscheiden, unter was wollen wir sein. Wollen wir unter dem Gesetz sein oder wollen wir unter der Gnade sein? Die Bibel sagt, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Vers 15. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Liebe Geschwister, jede Lehre des Evangeliums, jede biblische Wahrheit wurde in der Menschheitsgeschichte verdreht und wurde missbraucht und wurde umgekehrt und gegen das Evangelium gestellt. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, dass Gott Mensch geworden ist. Könnt ihr euch verstehen, wie das funktioniert hat? Gott wurde Mensch. Könnt ihr es zu Ende denken? Könnt ihr das rational in euer Schubladen stecken? Ah ja, klar, das hat so funktioniert und dann ist das passiert und dann wurde Jesus Mensch und in dem Moment, wo Gott Mensch wurde, wurde er Sohn und dann Vater im Himmel und dann Sohn betet zum Vater und all diese Dinge. Die ganze Diskussion über die Menschheit Jesu. Wer glaubt, dass Gott Mensch wurde und Jesus Christus Gott ist? Glaubt ihr das? Versteht ihr das? Nicht unbedingt, oder? Bis zu gewissen Grad vielleicht schon, aber wir glauben es. Obwohl es verstandesmäßig, wir an Grenzen kommen, um das zu Ende zu denken. Aber das ist das Fundament unseres Glaubens. Wenn Gott nicht Mensch wurde, dann ist unsere Erlösung dahin, oder? Da gibt es keine Erlösung für uns. Das ist so fundamental. Und diese Wahrheit wurde von Anfang an angegriffen. Von Anfang an. Wie könnt ihr nur behaupten, Gott wird Mensch? Wie geht das? Was ist das für eine törichte Botschaft? Oder für die Juden, was ist das für ein Ärgernis? Gott wird Mensch? Gott stirbt, Gott kann nicht sterben. Er ist doch ewig. Und weil er kein Verständnis von diesen Dingen hat, ist es ein Ärgernis. Wird verdreht und wurde den Paulus, den Aposteln und den Predigen des Evangeliums permanent vorgeworfen, das ist eine Irrlehre. Das ist falsch. Gelästert wurde. Genau das Gleiche. Wer hat das Wort Gottes uns gegeben? Wer hat es geschrieben? Ist das Wort Gottes? Absolut wahr, in aller Autorität, von Gott geschrieben. Glauben wir das? Hat Paulus da mitgeschrieben? Und Johannes? Auch, gell? Also saßen sie da und haben dann so geschrieben, die Hand hat sich so bewegt und die haben gesagt, was passiert mit meiner Hand? Auf einmal, so wie ein Drucker, Tintenstrahldrucker, dann passiert, dann denken sie, das gibt's doch nicht. Haben sie so geschrieben? Oder haben sie mit ihren Überlegungen, ihren Gedanken in der Situation hinein einen Brief geschrieben? Von Gott inspiriert. Könnt ihr das zu Ende erklären? Wie war das? Ist das ganz Gottes Wort oder ganz Mensch? Nee, Gottes Wort. Gott hat auch nicht einen Vers geschrieben, dann hat Paulus einen Vers geschrieben, dann Gott einen Vers und Paulus einen Vers. Es ist komplett Gottes Wort. Glauben wir das? Verstehen wir das? Diese Wahrheit wird genommen bis heute und gesagt, wie könnt ihr so naiv sein und glauben, dass das Gottes Wort ist doch von Menschen geschrieben? Oh, das ist ja sehr naiv, oder? Können wir das den Menschen erklären? Haben wir einen stichhaltigen Beweis und sagen, jetzt verstehen wir? Nein, wir glauben es, weil der Geist Gottes uns dieses Zeugnis aufs Herz gibt und uns bestätigt, es ist wahr. Wir glauben es. So gibt es immer. Und wir können weitergehen. Ich gebe euch jetzt zwei Beispiele. Als Paulus anfing, das Evangelium zu verkündigen und gesagt hat, wir sind der Macht der Sünde gestorben. Wir sind unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Hat man ihn dafür verlästert und gesagt, du verdrehst die Schrift. Du bist gegen Gott, du bist gegen das Gesetz, du bist gegen Mose, du bist gegen die Schrift, du bist gegen alles. Das ist eine Irrlehre, das ist eine Sekte. Man hat ihn angegriffen. Schaut mal Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3, Vers 8. Paulus schreibt, und sollen wir etwa so machen, wie wir verlästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit Gutes komme, deren Gericht ist gerecht. Er sagt, sollen wir so selber machen, wie wir permanent verlästert werden? Paulus sagt, ich werde permanent verlästert, wenn ich sage, nicht mehr unter dem Gesetz, nicht mehr unter der Macht der Sünde, nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und dann sagt Paulus, dann werden wir verlästert. Und man sagt, ja toll, dann können wir ja sündigen. Dann sind wir unter der Gnade. Das heißt, uns wird ja nicht mehr nach dem Gesetz zugerechnet, nicht nach unseren Werken zugerechnet. Dann können wir ja Werke tun, die wir wollen. Dann können wir sündigen, wie viel wir wollen. Weil wir sind ja unter der Gnade. Gott hat uns ja eh berufen und eh gezogen und eh bestimmt für die Rettung. Da können wir machen, was wir wollen. Paulus sagt, wir predigen das, aber wir werden permanent dafür verlästert. Und Ungefestigte verdrehen diese Wahrheiten und sagen, ihr könnt doch sowas nicht glauben. Geht mal mit mir in den 2. Petrusbrief. Petrus weiß das sehr, sehr gut, mit welchen Schwierigkeiten Paulus in seinem Dienst zu kämpfen hatte. Petrus schätzte den Dienst von Paulus sehr und schätzte die Weisheit und den Tiefgang in der Erkenntnis des Evangeliums. Und er schreibt im 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 15 bis 16 folgendes. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. Also schaut euch dieses Evangelium an. Schaut euch diese Rettung an. Wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach dem Gegebenen in Weisheit euch geschrieben hat. Also Petrus kannte die Schriften von Paulus. Er kannte den Römerbrief zum Beispiel und wusste, wie Paulus das alles dort entfaltet hat über die Rettung, über das Evangelium, über die gute Nachricht. Er sagt, schaut euch das gut an. Das ist wichtig. Und er sagt, aber ich gebe zu, es ist nicht alles so einfach zu verstehen, wie er es schreibt. Denn es ist viel Weisheit, die Gott ihm gegeben hat. Er schreibt, dem ihm gegeben Weisheit. Paulus hat einen tiefen Einblick in das Evangelium gehabt. Vers 16. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In allen Briefen schreibt Paulus von diesem Evangelium. Und dann sagt er, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Richtig? Richtig. Sagt, in diesen Briefen kann man nichts verstehen. Also was Paulus schreibt, ist so kompliziert. Schreibt er nicht. Er sagt nur, es ist nicht so einfach zu verstehen. Und weil es nicht so einfach ist, weil es ein Geheimnis ist. Wisst ihr, was passiert? Petrus sagt, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Sie verdrehen das, sie verbiegen das, sie sagen, oh, das kann nicht wahr sein, das funktioniert nicht, das ist nicht logisch, das kann man nicht argumentieren, mein Verstand kommt da nicht mit. Paulus sagt, nicht mal unter dem Gesetz, das kann nicht sein. Die Ungefestigten und Unwissenden, die das nicht begreifen, die verdrehen das und lästern und greifen Paulus an und sagen, das ist ein Irrlehrer. Er hat viel, viel dafür gelitten. Wurde gesteinigt dafür, saß im Gefängnis dafür, wurde ausgepeitscht dafür, ausgespuckt dafür, für dieses Evangelium, für diese gute Nachricht. Ich bin Gott dankbar, dass er nicht aufgehört hat. Sollen wir weiter sündigen? Wir haben letzte Predigt über diese Reihe, habe ich so beendet, indem ich gesagt, durch diese Herrlichkeit versucht habe, deutlich zu machen, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Heißt das, dass wir kein Gesetz haben? Nein. Wir kommen heute zu dem dritten Problem, das in Jesus gelöst worden ist. Und das ist das Fleisch. Das ist der Leib des Todes. Das ist wichtig, dass wir hier ebenfalls Klarheit haben. Sollen wir weiter sündigen? Auf keinen Fall. Das ist unmöglich. Es ist undenkbar. Warum? Weil auch unser Problem, unsere Schwachheit des Fleisches in Jesus Christus gelöst worden ist. Zwei Dinge. Hier kommt das Thema von schon jetzt und noch nicht. Wie hat Gott in Jesus Christus unser Problem der Macht der Sünde gelöst? Durch den Tod. Wie hat Gott das Problem des Gesetzes gelöst? Durch den Tod. Wie wird er das Problem unseres Fleisches, unseres Leibes lösen? Durch den Tod. Wie paradox, wie schwierig ist es zu verstehen, dass das, was für uns am meisten Angst uns einjagt und Sorge macht, der Tod, dass Gott es besiegt hat und es zu einem Werkzeug, einem Handlanger gemacht hat, das uns befreit, das unsere Lösung ist. Es ist unsere Lösung. Das letzte Problem ist, das ist unser Fleisch. Das letzte Problem, das ist unser Leib des Todes, unterworfen unter die Sterblichkeit, unterworfen unter die Vergänglichkeit, und es ist einfach schwach. Wenn die Bibel von Fleisch redet, dann redet sie in erster Linie von Schwachheit. Ich möchte euch das kurz zeigen. Kapitel 6 im Römerbrief, Vers 19. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, sagt Paulus. Ich weiß nicht, wenn man über Fleisch nachdenkt oder an Fleisch hört, dann löst das in uns verschiedene Dinge aus. Unter anderem ein Steak, was Leckeres. Das löst bei mir immer Blockhaus aus. So, das ist eins. Aber das ist nicht, was die Bibel redet. Kein Steak, kein Grill. Dann ist Fleisch, was wir am Körper haben. Davon spricht die Bibel als Leib. So. Und dann Fleisch als etwas, das kennen wir wahrscheinlich am meisten, das ist die gefallene Schöpfung, die gefallene Natur. Und da denken wir an uns all die Begierden und Sünden und all das. Aber Fleisch in erster Linie ist in der Bibel Schwachheit. Das ist Fleisch. Gott hat aus der Materie, aus dem Staub, einen Menschen gemacht und hat Fleisch gebildet. Es wurde Fleisch. Und das ist schwach. Wenn Gott es am Leben nicht anhält, dann stirbt es. Wenn Gott seinen Geist zurückzieht, dann stirbt es. Diese Hülle, dieser Leib ist einfach erstmal schwach. Wer kann das nachvollziehen? Ich schon. Absolut schwach. Wenn Gott durch seinen Geist an diesem schwachen Leib es nicht am Leben erhält, stirbt es. Wenn es mich nicht stärkt, bin ich kraftlos. Wenn es mich vor Bakterien und von Viren und von der Verfallheit nicht bewahrt, sterbe ich. Versteht ihr? Das ist Fleisch. Fleisch ist Kraftlosigkeit. Fleisch ist schwach. Das ist, und weil es schwach ist, weil es kraftlos ist, ist es ausgeliefert? Wem? Der Macht der Sünde. Das ist ein leichtes Spiel für die Sünde, weil es schwach ist. Es kommt und verführt, und das Fleisch denkt, ja wunderbar, es vermag nicht zu widerstehen, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, sagt unser Jesus Christus. Das ist das Problem. Das Fleisch ist schwach. Jetzt müssen wir verstehen, die Sünde nutzt diese Schwachheit aus. Das Fleisch kann der Sünde nicht widerstehen. Es ist zu schwach. Das Fleisch kann das Gesetz nicht halten. Es ist zu schwach. Warum? Geht mit mir jetzt in Römer 7. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem, zu dem eigentlichen dritten Problem in unserem Leben. Grundproblem. Kapitel 7, Vers 14. Paulus schreibt und sagt, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich. Paulus sagt, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Warum ist das Gesetz geistlich? Es ist von Gott. Der Anspruch, das Wesen des Gesetzes ist geistlich. Aber sagt, aber ich bin fleischlich. Jetzt muss ich, bevor ich weitergehe, kurz das erklären. Von wem redet hier Paulus? Ich bin mir sicher, oder ich erlebe das und ich weiß es, dass wir sehr gerne Römer 7 als Rechtfertigung für unsere Sünden gebrauchen. Wir sagen, oh, ja, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, und das, was ich nicht tue, das tue ich. Steht ja in Römer 7, Paulus hat ja auch damit zu kämpfen gehabt. Gut, alles ist in Ordnung. Römer 7 ist keine Entschuldigung. Römer 7 beschreibt nicht einen Christen, der kämpft und nur das Böse tut. Römer 7 beschreibt auch nicht Paulus. Römer 7 beschreibt einen Menschen, der nicht erlöst ist, der verkauft ist unter die Sünde, der verkauft ist unter das Fleisch, der unter der Herrschaft des Gesetzes steht. Und wenn er nicht befreit ist, das war's. Römer 7 beschreibt, ich möchte euch das kurz zeigen. Schaut mal Vers 5. Römer 7, Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden. Schaut mal auf die Zeitform. Denn als wir im Fleisch waren, so Paulus redet hier vom Fleisch, dann sagt er, Vers 8, die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Liebe Geschwister, sagt mir mal, wann war Paulus mal nicht unter dem Gesetz? Also wann gab es mal eine Zeit, wo Paulus nicht unter dem Gesetz war? Nie. Er ist geboren als ein Jude, geboren unter das Gesetz, unter der strengsten Sekte der Pharisäer. Es gab keinen Zeitpunkt, wo Paulus nicht unter dem Gesetz war. Der dritte Punkt, Vers 14 noch einmal. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich bin aber fleischlich, unter die Sünde verkauft. Ist ein Christ unter die Sünde verkauft? Ist ein Wiedergeborener unter die Sünde verkauft? Das ist unmöglich. Jetzt aber sind wir von der Sünde losgemacht, sagt Paulus. Losgemacht, nicht verkauft, los, in Jesus Christus befreit. Paulus spricht hier nicht von einem Christen, Paulus spricht auch nicht von sich. Er spricht sozusagen, er nimmt sich als Typus eines Menschen, der schwach ist, der Fleisch ist, der verloren ist. Er nimmt und sagt, ich sag's euch mal, nehmen wir mal an, ich bin ein Mensch. Ich, Mensch, bin unter die Sünde verkauft. Er redet sozusagen als Beispiel von sich. Er redet nicht ein Christ. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist keine Ausrede für uns, dass wir sagen, ah ja, das ist halt bei mir immer so. Römer 7 lehrt uns das nicht. Im Gegenteil, Römer 7 zeigt uns, ein Mensch, das nicht mit Christus gestorben ist, der Macht der Sünde und dem Gesetz und nicht befreit ist von der Schwache des Fleisches, ist ein Mensch, ein elender Mensch, der ausschreit, wer wird mich erlösen? Wer wird mich erlösen? Das ist der Mensch. Und dann kommt die herrliche Botschaft, Gott sei Dank in Jesus Christus. Wir in Jesus Christus sind wir freigemacht davon. Jetzt komme ich zu der Lösung, zu dem Punkt. Ich hoffe, ihr könnt mir noch so weit folgen. Wir leben doch aber jetzt im Fleisch, oder? Wir spüren doch diese Schwachheit. Wir haben noch diesen Leib. Und solange wir noch nicht gestorben sind, kämpfen wir damit, jeden Tag aufs Neue. Was ist die Lösung? Ich möchte euch zeigen, die Lösung für dieses Leben, jetzt hier, ist eine neue Gesetzmäßigkeit. Ich stelle sie euch vor, Kapitel 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches der Sünde für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das ist die Lösung. Ich will nochmal uns daran erinnern. Wir sind nicht unter der Macht der Sünde. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Sind wir frei? Können wir sündigen? Sollen wir leben, wie wir wollen, wie manche das sagen? Und übrigens, das viel Verwirrung stiftet. Da kommen Geschwister und sagen, Willi, das kann nicht sein. Oder andere sagen, das kann nicht sein. Warum? Ja, aber es gibt welche, die kamen zum Glauben, dann sündigen, leben sie in Sünde und behaupten noch, die sind ja unter der Gnade, können sie ja weiter sündigen. Also kann die Lehre nicht stimmen, weil wir einen haben, der behauptet, gerettet zu sein, der behauptet, unter der Gnade zu stehen und gerne weiter sündigt. Kann diese Lehre der Bibel nicht stimmen? Also, liebe Geschwister, was müssen wir eher überprüfen? Ob die Lehre der Bibel stimmt oder ob sein Glaubensbekenntnis stimmt? Nur weil einer es behauptet, unter der Gnade zu sein, aber gerne weiter sündigt, heißt nicht, dass die biblische Lehre nicht wahr ist. Der Fehler liegt woanders. Liegt beim Menschen und nicht beim Gottes Wort. Die Lösung ist herrlich, herrlich, herrlich. Gott hat die Schwachheit des Fleisches überwunden in Jesus Christus. Ich versuche das in ein paar Minuten so einfach uns dieses Geheimnis und so gut wie es nur geht zu erklären. Das Problem ist, wir können nicht, auch wenn wir wollen. Das Gute, das will ich vollbringen, das kriege ich nicht hin. Warum? Weil ich schwach bin. Ich bemühe mich eine Woche, kriege ich vielleicht eine Woche hin und dann falle ich wieder. Manchmal gelingt es 2 Wochen und dann falle ich auch. Die Frage ist nicht, ob, die Frage ist immer nur, wann. Weil das Fleisch es nicht kann. Das Fleisch es nicht kann. Um das zu beweisen, hat Gott den Menschen tausende von Jahren gegeben. Um das zu zeigen, er kann es nicht. Du kriegst es nicht hin. Und der Mensch will es nicht haben, dass er es nicht kriegt. Und er überführt ihn und lässt ihn eine Weile laufen und sagt, probier's. Du willst, glaubst mir nicht, probier's. Und er lässt uns laufen, bis wir ein paar Mal auf die Nase fallen und dann sagen, ich krieg's wirklich nicht. Und sagen, ja, wunderbar. Und dann ist die gute Nachricht, das Evangelium. Da kommt Gott auf diese Welt. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat einen Leib angenommen, wie du und ich. Er hat einen schwachen Leib genommen. Er hat kam im Fleisch der Kraftlosigkeit, wie du und ich. Warum? Um das zu leben, um das zu tun, was du in der Schwachheit niemals tun konntest, nämlich komplett gehorsam zu sein, komplett das Gesetz zu halten, in jedem Jota. Er kam und hat diesen Körper angenommen, um die Sünde und das Gesetz zu überwinden. Im schwachen Fleisch. Im schwachen Fleisch. Wie konnte das ihm gelingen? Wieso konnte Jesus das tun? Er ist ja Gott, gell? Da machen wir es zu einfach. Wisst ihr wie? Wie beginnt das Evangelium? Wie beginnt Weihnachten? Maria, du wirst schwanger werden. Und das von dir ist, von Gott, gezeugt. Wie? Durch was? Wie wurde Jesus gezeugt? Durch den Heiligen Geist. Wie überwindet man das Fleisch, die Schwachheit des Fleisches? Durch den Geist. Das heißt, man muss genauso von Gott geboren sein. Man muss genauso von Gott wiedergezeugt sein, neu gezeugt sein, neu geboren werden. Warum? Damit man die gleiche Kraft hat, um die Schwachheit des Fleisches zu überwinden. Ohne Wiedergeburt. Ohne den Heiligen Geist können wir der Sünde nicht widerstehen und können wir nach dem Maßstab des Gesetzes nicht leben. Weil das Fleisch kann das Gesetz gar nicht halten. Es ist unfähig, es ist schwach. Wenn das Gesetz Geist ist, was braucht es auch, um das Gesetz zu halten? Geist. Das ist die Beschaffenheit. Was ist Sünde? Fleisch. Wisst ihr, warum wir gerne und gut sündigen können? Weil das funktioniert, weil das gleich ist. Aber Geist ist Geist. Und nach den Maßstäben Gottes leben zu können, um die Kraft zu haben, die Maßstäbe Gottes zu leben, müssen wir so sein wie Christus, und zwar vom Geist gezeugt. Wir müssen uns eine neue Gesetzmäßigkeit, wir brauchen den Heiligen Geist. Paulus sagt das so, Vers 2 im Kapitel 8. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Sollen wir weiter sündigen? Auf keinen Fall. Warum? Weil wir unter einer neuen Gesetzmäßigkeit stehen. Wir haben, liebe Geschwister, glaubt ihr, dass der Heilige Geist der Geist Christi ist? Schon. Der Geist Christi hat in uns Wohnung genommen. Glauben wir das? Wessen Geist ist es? Der Geist dessen, der auf dieser Welt in der Schwachheit des Fleisches gewandelt hat und gehorsam war. Wir haben den Geist Christi in uns. Wozu? Damit wir hier in der Schwachheit des Fleisches wandeln können und das Gesetz halten können. Gott befähigt uns. Er gibt uns den Geist Gottes, eine Anzahlung, damit wir in der Lage sind, ihm gehorsam zu sein. Damit wir in der Lage sind, das Gesetz zu halten. Er bevollmächtigt, er befähigt uns durch seinen Geist. Er macht uns neu. Er gibt uns eine neue Kreatur, die Gottes Gebot halten will und kann. Er schenkt uns seinen Geist. Es ist ein neues Gesetz. Aber wenn es so ist, wonach müssen wir streben? Nach dem Heiligen Geist. Die Frage ist nicht nur, was muss ich tun, was muss ich halten? Das ist Gesetz. Die Frage ist, ich muss jeden Tag aufs Neue in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist leben. Er darf über mich bestimmen. Er darf meinen Willen bestimmen. Er darf meine Entscheidung bestimmen. Er darf mein Denken bestimmen. Und glaubt mir, wenn der Heilige Geist euer Denken bestimmt, wird es gegen das Gesetz sein. Wird er irgendetwas in euch hervorbringen, zu euch etwas führen, eure Entscheidung, wo das gegen Gott und das Gesetz ist? Das ist doch absolut undenkbar, oder? Das ist doch absolut unmöglich, oder? Das ist übrigens, was Galaterbrief und Paulus im Galaterbrief so sagt. So, was ist unser Kampf? Oder was ist, ich will andersrum, woran müssen wir glauben? Glauben, dass der Geist Christi in uns Wohnung genommen hat. Denn wenn der Geist Christi in uns keine Wohnung genommen hat, können wir weder von ihm geleitet werden, von ihm geführt werden, von ihm gestärkt werden und können wir nicht überwinden. Können wir seine Stimme nicht hören? Können wir sie nicht lernen? Ich lese ab Vers 6, Kapitel 8. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Die Gesinnung des Geistes ist aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Denn sie kann es auch nicht. Du kannst aus deinem eigenen Fleisch das Gesetz Gottes nicht halten. Es geht nicht. Es ist nicht untertan. Es ist nicht konform. Es funktioniert nicht. Und wenn du versuchst aus deiner eigenen Kraft, wenn du versuchst aus deinem eigenen Fleisch das Gesetz Gottes zu halten, nicht zu sündigen, wirst du fallen. Die Frage ist nur wann, aber du wirst fallen. Als ob einer von uns aus sich heraus die Sünde widerstehen kann, Gutes hervorbringen kann. Jetzt kommt Vers 8. Jetzt ist entscheidend. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also wenn wir im Fleisch sind, Freunde, dann können wir Gott nicht. Aber wenn wir Gott nicht gefallen, können wir dann gerettet sein. Jetzt die Frage, die du persönlich stellen musst. Glaube ich, dass ich noch im Fleisch bin oder glaube ich, dass ich noch im Geist bin? Diese Frage musst du dir stellen, denn davon hängt ab, ob du dann Frieden haben kannst, ob du Gott gefällst oder Gott nicht gefällst. Davon hängt dein Glaube, ob dein Glaube rettend ist oder nicht. Paulus sagt Folgendes, Vers 9. Und das möchte ich euch zusprechen. Alle, die an Jesus Christus glauben, möchte ich das zusprechen und bitten euch, glaubt das. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn Gottes Geist in euch Wohnung genommen hat. Dann seid ihr geistliche Schöpfung, eine neue Kreatur. Vers 10. Ist aber Christus in euch? So ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Ist Christus in euch, lebt ihr zwar immer noch in sterblichen, schwachen Leibern, aber Christus hat Leben in euch hineingebracht. Leben, das diese Schwachheit überwinden kann. Denn er hat es doch getan. Er hat das doch bewiesen. Er hat es doch getan. Er nahm die Gestalt des Fleisches an, der Schwachheit, und überwand es wie? Durch den Geist. Durch den Geist. Vers 12. So seid nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wer sind Kinder Gottes? Die den Geist Gottes haben, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, das sind Söhne Gottes. Überwinden wir? Wie leben wir in der Schwachheit, in der Vergänglichkeit? Indem wir uns auf den Heiligen Geist ausrichten. Indem wir uns absolut in seine Abhängigkeit bewegen. Indem, wenn ich in einer Situation bin, wenn ich angegriffen bin, wenn ich angefochten bin, dann stehe ich da und jetzt habe ich die Möglichkeit. Ich reagiere, wie ich reagiere sonst. Ich gehe jetzt den Empfindungen nach, die ich will, die mir gefallen, die ich gerne hätte. Ich gehe jetzt meinem Recht nach und meine Stellung und all diesen Dingen. Das ist die eine, das ist Fleisch. Und dann fallen wir. Oder, und jetzt ist wichtig, Oder ich gehe vor Gott zu Christus, durch Jesus Christus und bitte um die Führung, um die Leitung, um die Kraft des Heiligen Geistes. Ich gehe nicht ins Gesetz und sage, okay, was muss ich jetzt tun? Ich gehe nicht und sage, oh, ich darf das aber jetzt nicht machen. Ich gehe zu dem, der mir sagt, was ich tun und lassen muss. Der mir sagt, was ich nicht machen darf. Ich gehe und lebe in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Das ist ganz schön anstrengend, gell? Wisst ihr, dass es einfacher ist, anfänglich nach dem Gesetz zu leben? Weil das steht geschrieben. Ich kann es mir auswendig lernen, die 10 Gebote, und dann weiß ich jederzeit Bescheid. Da brauche ich Gott nicht mehr. Da kann ich ja, ich weiß jederzeit, das muss ich tun, das muss ich lassen. Aber jeden Tag aufs Neue, in der Abhängigkeit von Gott zu leben, im Glauben zu sagen, du musst mir jetzt helfen, jetzt. Jetzt bin ich angefochten, jetzt bin ich angefochten. Ich brauche dich jetzt. Bitte hilf mir jetzt. Ich werde gerade angefochten, hilf mir jetzt. Das ist Leben in der Abhängigkeit, das ist Beziehung. Das ist Leben im Geist. Wenn du durch deinen Geist in mir es nicht vollbringst, das Wollen und das Vollbringen, bin ich aufgeschmissen. Glaubst du das? Willst du das glauben? Willst du das leben? Das dritte Problem wird überwunden, die Schwachheit unseres Fleisches, indem Jesus Christus uns seinen Geist schickt. Indem er uns seinen Geist schickt. Indem uns die Quelle der Kraft gibt, durch die er die Welt überwunden hat. Wenn wir aber nicht in dieser Abhängigkeit leben, wenn wir das nicht von ihm erwarten, wenn wir da nicht in diesem Bitten und Flehen im Geist wandeln, werden wir fallen. Das ist ein harter Kampf, jeden Morgen aufs Neue, sich in die Abhängigkeit des Heiligen Geistes zu begeben, in die Abhängigkeit Gottes und in dieser, sozusagen, auf ihn angewiesen sein. Wenn du mir heute keine Kraft gibst, schaffe ich nicht. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch so leben. Liebe Geschwister, schlagt mit mir Römer 8, ab Vers 18. Ist dieser Kampf einfach? Nee. Ist es leicht? Nee. Heißt es, dass wir nie fallen? Dieses Leben wird erlöst, oder dieser Kampf, das dritte Problem wird gelöst mit dem Tod. Dann, wenn Jesus uns holt, wenn wir sterben, oder, Halleluja, und glückselig sind die, die das noch erleben. Es kann sein, in einem Nu verwandelt werden. Nicht alle müssen sterben, sagt Paulus. Aber das ist, darauf würde ich jetzt nicht unbedingt setzen. Ich werde nie sterben. Das wäre ein bisschen naiv. Aber das ist die Lösung. Aber solange wir hier auf dieser Welt leben, leben wir. Und wir seufzen und wir leiden in diesem gefallenen Körper. Wir leiden unter der Schwachheit. Und das gehen den Weg des Leidens, der Christus auch gegangen ist. Und wir leben auf Hoffnungen. Wir leben und auf Hoffnungen. Wir glauben, dass er uns erlösen wird. Wir glauben, dass er uns durchtragen wird und auch letztlich vollenden wird. Paulus sagt das so ab Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das heißt, die ganze Schöpfung leidet. Alle leiden. Und sie warten, bis endlich das Ganze fertiggestellt wird. Vers 20. Denn die Schöpfung ist in der Nichtigkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin. Das ist Gott. Auf Hoffnung hin. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Es wird alles abgelegt sein. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird. Zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Auf diese Hoffnung leben wir. Wir leben, dass das, was jetzt uns noch so viel Mühe macht, das letzte Problem, gelöst werden wird. Und aufgelöst werden wird. Darauf leben wir, darauf hoffen wir. Dann sagt er Folgendes, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ich versuche es so zusammenzufassen, was Paulus sagt. Das erste Problem ist gelöst, die Macht der Sünde ist gebrochen. Das zweite Problem ist gelöst, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Aber das dritte Problem ist, muss noch gelöst werden, nämlich die Vergänglichkeit unseres Leibes und des Fleisches muss abgetan werden. Aber das ist noch nicht fertig. Darauf leben wir auf Hoffnung hin. Das warten wir. Wir warten, bis dieses Grundproblem unseres Fleisches, die Schwachheit abgelegt wird. Und die Unvergänglichkeit wir bekommen, das Vergängliche abgelegt wird, die Schwachheit abgelegt wird. Darauf leben wir noch hin. Und der Tod wird uns dahin bringen. Darauf leben wir hin. Weil wir durch den Tod hindurchgehen werden, auferstehen werden. Und das glauben wir. Sehen wir das? Noch nicht. Spüren wir immer. Noch nicht. Das ist auf Hoffnung hin. Das ist Glaube. Das glauben wir. Aber damit wir in dieser Zeit nicht uns sich selbst und nicht der Sünde dienen, gibt er uns eine Anzahlung. Gibt er uns eine Anzahlung, gibt uns seinen Geist, der uns durch diese Zeit hindurchträgt, der uns durch diese Zeit hindurch bewahrt, der uns in dieser Zeit Kraft gibt und Ausrichtung gibt. Er gibt uns seinen Geist als eine Art Anzahlung. Und eine Anzahlung, da kommt noch der Rest. Das Eigentliche kommt noch. Freunde, das Eigentliche kommt noch. Wenn wir sagen, will ich sehe das noch alles gar nicht, sage ich genau, weil wir im Glauben leben und nicht im Schauen. Und die Frage ist, glauben wir das? Dass wir der Macht der Sünde gestorben sind mit Christus, dass wir der Herrschaft des Gesetzes gestorben sind mit Christus und dass wir sterben werden im Fleisch und ein neues Leben bekommen. Glauben wir das? Glauben wir, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, der uns sagt, aber lieber Papa, der uns Zeugnis gibt, wir sind sein, wir werden ans Ziel kommen. Haben wir diesen Glauben in uns? Das ist rettender Glaube. Weil das rettet uns von der Sünde, vom Gesetz und vom ewigen Tod. Das rettet uns. Jesus hat uns erlöst. Wir leben in einer Zeit, in schon jetzt und noch nicht. Es hat schon begonnen. Es hat schon begonnen. Das ewige Leben hat schon begonnen. Die Rettung hat schon begonnen. Aber vollendet ist es noch nicht. Aber es wird vollenden. Er wird, was er angefangen hat, wird er vollenden. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Sollen wir weiter sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind? Sollen wir weiter sündigen, weil wir nicht unter der Macht der Herrschaft der Sünde sind? Sind wir frei? Nur weil uns Gott begnadigt, können wir tun und lassen, was wir wollen. Mit den Worten von Paulus, es ist absolut unmöglich. Denn die Seinkinder werden vom Geist Gottes geleitet. Seine Kinder werden durch den Heiligen Geist die Kraft gegeben. Seinen Kindern werden durch den Heiligen Geist überführt, geheiligt, gereinigt zum Gehorsam. Es ist kein Freibrief. Es ist kein Freibrief. Im Gegenteil, es bringt uns dazu, es befähigt uns dazu, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Fehlt diese Kraft, dann kann sein, dass du immer noch auf dein Fleisch pochst. Fehlt diese Kraft, dann kann sein, dass du immer noch auf das Gesetz baust. Fehlt dir diese Kraft, dann kann sein, dass du noch nicht begriffen hast, dass du der Macht der Sünde gestorben bist. So kann ich nur eins sagen, glaubt an das Evangelium. Glaubt, denn das ist wahr. Amen. Wir stehen auf, wir wollen beten. Oder soll ich beten? Ja, ich bete. Jesus Christus, ich flehe dich. Es ist eine tiefe Wahrheit, die in dieser kurzen Zeit nicht im geringsten der Tiefe erklärt werden kann. Ich weiß um die Kämpfe, ich weiß um die Gedanken, die dabei kommen, ich weiß um die Schwere. Und darum bitte ich dich durch deinen Geist, bestätige es in den Herzen und offenbare du dieses herrliche Geheimnis. Zeig, was die gute Nachricht darin ist und zeig, was wir glauben. Wir sind auf dich angewiesen, im Leben, im Sterben. Wir sind darauf angewiesen, auf deinen guten Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, den Tröster. Du hast verheißen, du wirst uns nicht allein lassen, hast du gesagt. Du wirst deinen Heiligen Geist senden, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Ich glaube das. Ich bitte dich, wirke das an unseren Herzen. Amen.